Wir lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22. Und da wir heute Morgen über die beiden letzten Verse des voraufgehenden Kapitels wenig oder kaum etwas gesagt haben, möchte ich das gerne mit dazu nehmen. 1. Mose 21, Vers 33. Und Abraham pflanzte eine Tamariske zu Beersheba und rief daselbst den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Und Abraham hielt sich eine lange Zeit auf im Land der Philister. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham versuchte. Und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und Abraham stand des Morgens früh auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knaben und Isaak, seinen Sohn. Und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tag, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knaben: Bleibet ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaak, seinen Sohn. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Und Isaak sprach zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham sprach: Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham baute daselbst den Altar und schichtete das Holz, und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder dahinten im Dickicht festgehalten durch seine Hörner. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird ersehen. Daher heutigen Tages gesagt wird: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, dass, weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deinen Samen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und dein Same wird das Tor seiner Feinde besitzen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Und Abraham kehrte zu seinen Knaben zurück, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham wohnte zu Beersheba. Die kommenden restlichen Verse des Kapitels sind sozusagen der Übergang zu Kapitel 24. Ich möchte bis Vers 19 nur lesen. Vielleicht lesen wir dazu direkt aus dem Hebräerbrief die Erklärung, die der Heilige Geist für das Handeln Abrahams gibt. Wir haben uns manches Mal ja in den vergangenen Tagen schon auf den Hebräerbrief Kapitel 11 zurückbezogen. Da haben wir eine Zweiteilung der Aussagen über Abraham und Sarah. Da ist zuerst die Aussage über Abraham und Sarah, Verse 8 bis 12 im 11. Kapitel, wo die Rede von ist, dass der Glaube zu einem Fremden macht oder Fremdling werden lässt. Dann werden die Folgen in den Versen 13 bis 16 beschrieben und Gottes Stellungnahme dazu. Und dann von Vers 17 an auf diese Geschichte, die wir eben gelesen haben, Bezug genommen. Da heißt es: Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak geopfert. Und der, welcher die Verheißungen empfangen hatte, brachte den Eingeborenen dar, über welchen gesagt worden war: In Isaak soll dein Same genannt werden. Indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten zu erwecken vermöge, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Und noch ein Vers aus dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes. Vers 21, Jakobus 2, 21. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf dem Altar opferte? Soweit zunächst Gottes Wort. Liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, wenn wir die beiden Verse des 21. Kapitels, die wir als Schluss des Kapitels noch zu unserem Kapitel 22 hinzugelesen haben, als Ausgangsbasis ansehen für das, was wir im 22. Kapitel an Sachverhalt gefunden haben, dann könnten wir auch die ganzen Verse überschreiben von Beersheba nach Beersheba. Wir haben in dem letzten Vers gelesen: Abraham pflanzte die Tamariske zu Beersheba. Und das war für ihn der Ort, wo er den Herrn anrief, wo er Gemeinschaft mit Gott pflegte. Und am Schluss unseres Textes, Kapitel 22, 19, hieß es ebenso wieder: Abraham kehrte zurück nach Beersheba und wohnte in Beersheba oder Beersheba. Beersheba oder Beersheba sind also oder ist ein Ort, der einmal Ausgangspunkt für das Erleben Abrahams ist und auf der anderen Seite Endpunkt des Erlebens Abrahams ist, wo er das verarbeiten muss und kann, was er in der Zwischenzeit erlebt hat. Und auf den Anfang bezogen, wo er die Qualität des rechten Ausgangs bekommt, damit er überhaupt das, was in Kapitel 22 steht, erleben und durchleben kann. Beersheba hat seine ganz besondere Bedeutung für Abraham, aber nicht nur für ihn. Beersheba ist von Bedeutung für alle Patriarchen gewesen. In Kapitel 26 finden wir im Vers 23, welche Bedeutung dieses Beersheba oder Beersheba gehabt hat für Isaak. Da heißt es: Und er zog von dannen hinauf nach Beersheba. Und dann heißt es: Und der Herr erschien ihm in selbiger Nacht. Und dann sagt er zu ihm: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht. Und wiederholt dann die Verheißung über den Segen, der auf Isaak liegt, und wie Isaak zum Segen für andere wird. Und Isaak baut einen Altar. Und die nächste, der nächste der Patriarchen, das ist natürlich Israel oder Jakob gewesen. Wir lesen in Kapitel 46, Vers 1. Und Israel oder Jakob, vorher geheißen, brach auf und alles, was er hatte, und kam nach Beersheba, und er opferte Schlachtopfer dem Gott seines Vaters Isaak. Und Gott sprach zu Israel in den Gesichten der Nacht, und dann geht es wieder los, ich bin der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, ich will dich zu einer großen Nation machen und mit dir sein. Wir haben also diesen Brunnen des Eides, so heißt ja Beersheba übersetzt, der Schwurbrunnen oder Brunnen des Eides, als eine außerordentlich wichtige Station im Leben der Patriarchen, die alle gekennzeichnet sind durch ihre Glaubenshaltung. Dieser Brunnen ist für sie der besondere Ort der Begegnung mit Gott. Und diese Begegnungen mit Gott, die sie dort gehabt haben, stützen sich ausnahmslos alle, immer wieder neu, auf eine Offenbarung Gottes. Er zeigt ihnen jedes Mal wieder neu, was er mit ihnen vorhat und will und wer er ist. In besonderer Weise und grundlegend hat das natürlich Abraham erlebt. Gott ist hier für ihn groß geworden als der ewige Gott. Wir wissen, dass Abraham vorher eine Reihe von Gottesoffenbarungen durchgemacht hat oder erlebt hat. Die erste, die kennen wir aus der Anfangsgeschichte, Kapitel 12 des ersten Buches Mose. Und der Herr sprach zu Abraham und gibt ihm dann den Auftrag, geh aus deinem Vaterland und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus und in ein Land, wohin ich dir sagen werde, dass du gehen sollst. Und wer er ist und wie die Offenbarung aussah, das haben wir uns im vorigen Jahr und Anfang dieser Woche erneut in Erinnerung gebracht. Apostelgeschichte 7, Vers 1 erklärt uns das. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Das ist das Erste, was Abraham mit Gott erlebt hat. Dass er ein Gott der Herrlichkeit ist, der Herrliche, der einen, wenn man vor ihm erscheint, einfach überwältigt, wo man nicht der Gleiche bleiben kann, der von da aus einen ziehen wird. Und Abraham ist gezogen worden durch all das hindurch, was ihm begegnet ist und in dem er allzu leicht hätte stecken bleiben können. Der Gott der Herrlichkeit zog ihn. Das zweite an Gottes Offenbarung berichtet Kapitel 14, Vers 20. Und da begegnet ihm der Melchisedek. Wir haben in diesen Tagen schon verschiedentlich darauf Bezug genommen. Und hier lernt Abraham Gott als den Gott des Höchsten oder der Höchste, der Allerhöchste kennen. Melchisedek kommt und segnet ihm im Auftrag Gottes des Höchsten, Vers 20. Der also der ist, der über alle Götzen, über allen Götzen steht. Der alles letztlich in der Hand hat und der das Sagen und Bestimmen hat. Die dritte Gottesoffenbarung, die Abraham erlebt hat, haben wir Ende vorigen Jahres erlebt. Und das stand in Kapitel 17, Vers 1. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Hier zeigt sich Gott ihm in dem, was er kann, was er vermag, was er zur Ausführung bringen kann. Und dann haben wir hier die vierte Offenbarung, Gottes Offenbarung, der ewige Gott. Das heißt, für Gott, der sich hier in dieser Art von Charakter dem Abraham offenbart, gibt es keine zeitliche Vergänglichkeit. Er ist der Ewige, der gestern genauso war wie heute und morgen und vor dem deswegen auch kein Ablauf der Zeit Ausdruck für ein Verwelken, Erbleichen oder Vergehen ist. Und das ist die notwendige Voraussetzung, die Abraham kennen muss, gerade diese letzte Offenbarung, der ewige Gott, damit er es fassen kann, dass dieser Gott ihm jetzt den Auftrag gibt, opfere mir deinen Sohn. Ich glaube, dass Gott, der ja weit mehr als irgendein Mensch die Herzen der anderen Menschen kennt, das Herz dieses Abraham erfasst hat. Wir kommen gleich ausführlich darauf zurück. Und ihm deshalb auch vorweg diese ungeheure Glaubensstärkung durch diese Offenbarung gibt. Abraham hält sich dort, wo Gott ihm begegnet ist, als dieser ewige Gott, eine Zeit lang auf. Eine lange Zeit, sagt die Bibel sogar. Viele Tage. Und wahrscheinlich hat er darüber nachgedacht, sich damit beschäftigt, was in der Vergangenheit gewesen war und was Gott nun vielleicht auch weiter tun wird. Und wenn er das Lied gehabt hätte, was wir vorhin gesungen hätten, dann hätte er das wahrscheinlich sehr gern und aus Überzeugung gesungen. Weiß ich den Weg auch nicht, wie das weitergehen soll und wird, du weißt ihn wohl. Und das macht die Seele still und friedevoll. Heute Morgen haben wir versucht, eine gewisse Teilung der Abrahams Geschichten durchzuführen und haben unterschieden zwischen Zeiten der Erwartung und dann den nachfolgenden Zeiten der Erfüllung. Zeiten der Erfüllung, die begannen etwa mit der direkten, nicht nur Ankündigung, sondern mit der direkten Heimsuchung Sarahs durch Gott. Sie bekommt ein Kind. Gott fängt an, was er versprach, zu erfüllen. Diese Erfüllung ist natürlich auch auf andere in diesem Kind, was jetzt Sarah gebären soll, verbürgten Verheißungen bezogen. Und vor allen Dingen auf den Verheißungsträger. Und der Verheißungsträger heißt Isaak. Und nun wird Gott den Abraham an dieser Stelle ganz genau der Erfüllung prüfen. Die Zeit des höchsten Glaubensbeweises, den Gott von Abraham gefordert hat und nun hier fordert, gehört in diese Zeit der Erfüllung hinein. Was war Isaak im Verhältnis zu Abraham? Sein Sohn, gut, einer von zwei Söhnen. Der andere Sohn, Ismael, war gerade mit seiner Mutter Hagar der Magd hinausgetan worden. Die Gründe haben wir uns heute Morgen vergegenwärtigt. Es bleibt ein Sohn über, ein Kind. Und auf dem ruhen nun alle Hoffnungen dieses Vaters, schwer geprüften, alt gewordenen Vaters. Der Isaak, der Verheißungsträger, der, auf dem die ganzen Erfüllungshoffnungen Sarahs und Abrahams liegen oder ruhen, das ist der, den Abraham bekommt als Belohnung. Genauso wie er die Verheißungen als Belohnung bekommen hat. Wofür? Für seinen Glauben. Und wir haben uns auch in der Definition vor Augen geführt, was Glaube ist, dieses richtige, ganz andersartige, nur und absolut auf Gott bezogene Vertrauensverhältnis. Dieses ganz andere Gottesverhältnis, als es sonst üblich ist. Woran sind nun von diesem Augenblick an, wo Abraham das Fest der Entwöhnung seines Sohnes Isaak feiern kann, woran sind seine Hoffnungen gebunden? An die Verheißungen und an den Verheißungsträger. Und wisst ihr, worin die Prüfung, der Abraham jetzt unterzogen werden muss? Worin diese Prüfung besteht? Eben darin besteht sie, dass Gott überprüft, probiert, woran Abrahams Hoffnungen sich binden, an die Verheißungen oder den Verheißungsträger oder den, der die Verheißungen geschenkt hat. Und das wird Inhalt der Aussagen sein, die wir in dem Kapitel jetzt finden. Wir wollen das gleich, ich wollte das nur ganz grob einmal vorweg so sagen, wir wollen das gleich einmal genauer uns ansehen. Es gibt ja wahrscheinlich kaum einen Text der Bibel, der bekannter ist als dieser Text, wenigstens in den Versammlungen. Wir lesen ihn sehr häufig sonntags morgens beim Mahl des Herrn und wir wissen, warum wir das tun. Diese ganze Geschichte ist ja eine bildhafte Vorschau auf das Liebeshandeln Gottes in der Person seines Sohnes Jesus Christus und wird überschrieben in den meisten Übersetzungen, die Zwischenüberschriften kennen, mit die Opferung Isaaks. Und es ist etwas, was unsere Herzen immer wieder zur Anbetung der Liebe und der Opferbereitschaft Gottes geführt hat. Wenn wir vergleichen, was Abraham tat und es bildhaft anwenden auf das, was unser Gott, der liebende Vater im Himmel getan hat und es vor allen Dingen dann auch einmal in Bezug setzen zu den Gefühlen und zu den Empfindungen, die er wohl gehabt hat, als er mit seinem Sohn so verfahren musste, wie Abraham es hier mit Isaak getan hat. Abrahams Glaube ist durch viele Verheißungen, durch viele Begegnungen und durch viele Offenbarungen, das sind die drei Elemente in seinem Leben, gewachsen. Die Verheißungen haben ihn immer wieder neu stimuliert, die Begegnungen haben ihn immer wieder neu ausgerichtet und die Offenbarungen haben ihm die verschiedenen Seiten des Charakters Gottes gezeigt, seines Gottes gezeigt. Und erst als dieser Glaube Abrahams reif geworden ist, da unterzieht Gott diesen Glauben der denkbar höchsten Prüfung, so wie wir sie kennen. Er soll den Erben opfern, den Verheißungsträger opfern. Gerade hat Abraham so viel Großes mit Gott erlebt. Es ist ja noch gar nicht lange her, wenige Jahre, dass er den Sohn bekommen hat, dass Gott seine Verheißung da erfüllt hat. Es ist kurze Zeit erst her, dass er gehorsam der Stimme und dem Auftrag Gottes den anderen Sohn weggetan hat. Die menschliche Rückversicherung, die er eingegangen war, weil Gott nach seiner Meinung mit der Erfüllung der Verheißung über Isaak zögerte. Gerade hatte er diesen Bund geschlossen, der im Philisterland ihm Frieden und relatives Wohlergehen garantierte. Gerade hatte er neue große Verheißungen bekommen. Und es war für ihn auch in der Begegnung mit Abimelech ganz zweifellos eine Glaubensstärkung und Ermutigung gewesen, als der zu ihm sagte, wir sehen und wissen, dass Gott mit dir ist. Das zu hören hat ihm gut getan, hat ihn angetrieben. Abraham hatte gebetet. Wir haben uns daran erinnert gestern, wie er für Sodom im Gebet mit Gott gerungen hat. Ausdruck priesterlicher, aus Erbarmen geborener Fürbitte. Wir haben erlebt, wie dieser Mann hingegangen war und verzichtet hatte an den verschiedensten Stellen, wo Lot nur für sich gesorgt hatte. Er hatte aufgegeben und aufgegeben und ständig weiter aufgegeben, sich getrennt und verzichtet um Gottes Willen. Und da kommt Gott mit dieser Forderung. Das ganze Leben, Brüder und Schwestern, wenn wir sagen, wir seien Gläubige, ist letztlich eine Prüfung. Oder wir können auch sagen, eine Kette von Prüfungen. Durch Prüfungen allein wächst etwas oder wird etwas belastbarer. Stahl glüht man und härtet ihn auf diese Weise, dass man ihn anschließend schmiedet und abkühlt. Genauso ist das hier auch. Eine Kette von Prüfungen zieht sich durch unser Leben hin, zieht sich durch das Leben Abrahams hin. Aber die Prüfung, die jetzt hier vor ihm liegt, ist eine Prüfung besonderer Art. Dass es eine Prüfung ist, weiß er in dem Augenblick nicht, als er beginnt, nach der Forderung Gottes zu handeln. Erst später zeigt es ihm Gott, Vers 12, nun weiß ich. Das heißt, ich habe dich getestet. Ich habe dich einer Probe ausgesetzt und du hast bestanden. Nun weiß ich. Und was weiß er? Dass der Glaube gehalten hat. Worin bestand das? Dass du Gott fürchtest, die erste Sache. Gott über alles stellst und mich lieber hast als deinen Sohn. Und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Das war das Entscheidende. Ergebnis der Prüfung. Nun, lass uns bitte einmal in die Verse selbst hineinschauen. Es geschah nach diesen Dingen, wir haben sie gerade vor unsere Augen gestellt, dass Gott den Abraham versuchte und er sprach zu ihm, Abraham. Wir wissen jetzt schon, was danach kommt. Abraham wusste es in dem Augenblick nicht. Deswegen wusste er auch ganz genau, dass Gott ihm, für uns bedeuten Namen nicht mehr so viel wie damals für die Leute, dass Gott ihn, wenn er ihn mit seinem neuen Namen ansprach, etwas ganz Besonderes sagen wollte. Abraham, du Vater einer Menge, dich rufe ich jetzt. Du bist der Vater einer Menge. Und für den Abraham zeigte sich der kleine Anfang in seinem einen Sohn, dass daraus eine Menge werden könnte. Du Abraham, und er antwortet, hier bin ich. Bereitschaft, in jeder Weise für Gott da zu sein, ihm zu gehorchen, zu folgen, zu tun, was er will. Wenn Gott nun weiter zu ihm spricht, dann weiß Gott ganz genau, was er fordert. Er tut ja später das Gleiche. Er fühlt mit, was es den Abraham kostet. Im Psalm 56 gibt es diesen einen wunderschönen Vers, dass Gott die Tränen zählt. Und dass diese Tränen für ihn Ausdruck sind eines Leidens, was kostbar ist. Und Petrus erklärt uns das. Wenn es nötig ist, dann werdet ihr eine Zeit lang in eurem Glauben einer Prüfung, Probe unterworfen, ausgesetzt sein, damit dann die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher als die des Goldes, das vergeht ist. Aber dazwischen liegen Tränen, liegen Schmerzen. Und dieser Gott, der hier als Fordernder auftritt, der fühlt mit, wie sonst keiner mitfühlt. Dass Gott mitfühlt, beweist uns die Art seiner Aussage. Er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und opfere ihn mir. Jedes Wort ist stark betont. Auf jedes Wort legt Gott volles Gewicht. Und dieses volle Gewicht zeigt uns, dass dieser Gott weiß, was er dem Abraham zumutet. Woher weiß er es? Nicht nur deshalb, weil er der Allwissende ist, sondern aus eigenem Vorempfinden dessen, was er selbst tun wird und tun muss. Wo er den Sohn, den einzigen, den er lieb hat, Jesus Christus, in den Tod und das Gericht geben wird und geben muss, opfern muss. Wir haben uns voriges Jahr schon einmal in Erinnerung gerufen, dass als das erste Mal über Glauben gesprochen worden ist, Gott dem Abraham abgenommen hat, dass er ihm glaubte. Kapitel 15 hieß es im Vers 16, Vers 6. Er glaubte, Abraham ist da gemeint, er glaubte dem Herrn und er, Gott, rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Das heißt, Gott hatte so etwas wie eine Gesamtrechnung, in der das Leben Abrahams aufgelistet war. Und an der Stelle, wo Gott ihm etwas verheißt, zusagt, da sieht er auf die Reaktion dieses Mannes. Und er sieht, jawohl, der Mann ist echt, der sagt, das will ich gerne annehmen, das nehme ich von dir, Gott, an. Und diesen Glauben, den rechnet Gott ihm zur Gerechtigkeit. Aber das bedeutet nicht, dass diese Gerechtigkeit oder die Zurechnung nicht einer späteren Probe unterzogen werden muss. Und das ist das, was hier vor uns steht. Zunächst abgenommen, später, wenn der Glaube reifer geworden ist, gewachsen ist, dann wird er der Probe ausgesetzt. Vielleicht darf ich in dem Zusammenhang einmal auf diesen kleinen Satz, den du lieb hast, hinweisen. Es ist immer, wie wir uns oft in Erinnerung gerufen haben, von großer Bedeutung, wo wir Begriffe oder Worte in der Bibel das erste und das letzte Mal finden. Wenn wir nur auf das erste Mal des Gebrauchs des Wortes lieben oder liebe oder geliebt haben und so weiter eingehen, dann ist das an der Stelle. Vorher steht nichts von Liebe in der Bibel. Hier wird also zum ersten Mal von Abraham gesagt, dass er seinen Sohn liebt und ihn trotzdem anschließend, wie wir wissen, opfert. Das zweite Mal, dass davon die Rede ist, ist im Kapitel 24, Vers 67. Da heißt es, und Isaak führte Rebekka in das Zelt seiner Mutter Sarah, und er nahm Rebekka, und sie wurde sein Weib, und er hatte sie lieb. Das ist das zweite Mal. Und wenn wir die beiden Sachen hintereinander sehen, dann ist einmal von der Liebe des Vaters gesprochen und einmal von der Liebe des Sohnes gesprochen. Und liebe Brüder und Schwestern, genauso ist es bei uns gewesen. Den Heilsplan fasste in Zusammenarbeit mit dem Sohn der Vater. Und zur Ausführung brachte aus Liebe den Heilsplan der Sohn. Und aus Liebe erfüllt er ihn auch, wenn er die Seinen heimholt und in sein Zelt, in die himmlischen Wohnungen hineinführt. Das nur als kleiner Nebenhinweis, der aber sicher von aufschlussgebender Bedeutung ist. Nimm deinen Sohn, ich habe ihn dir geschenkt. Und ich weiß nicht, mit welch zitterndem Herzen der Abraham das gehört hat. Deinen einzigen. Ismael gilt nicht mehr. Den du lieb hast, an dem du total hängst, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort selbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Vor Jahren habe ich einmal, es ist ein sehr schwaches Bild, die Geschichte eines Mädchens gehört, was einen jungen Mann sehr liebte. Und sie waren sich einig zu heiraten. Der Vater war strikt dagegen. Es gab vordergründige Gründe, die ihn dazu berechtigten. Letztlich nicht. Letztlich gab es keine. Und nun forderte er von dem Mädchen seiner Tochter, der Sohn als Schwiegersohn passt mir nicht. Gib ihn auf. Und damit hat das Mädchen sehr gerungen. Und aus Gehorsam zum Vater schrieb sie einige Wochen später, sie ist fast daran zerbrochen, ich habe mit ihr mehrfach gesprochen. Vater, ich habe dir meinen Isaak geopfert. Das war etwas Gewaltiges, etwas Großes. Das Mädchen ist sehr gesegnet worden dafür. Wie der Vater damit fertig wird, ich weiß es nicht. Hier an der Stelle ist der, der den Auftrag gibt, Gott. Und der Sohn, den er opfern soll, ist natürlich noch etwas ganz anderes als der Isaak, den das Mädchen bildhaft geopfert hat. Es ist der Verheißungsträger. Wie wird das Herz eines Abraham auf diese Forderung reagiert haben? Gott, das kannst du mir doch nicht antun. Warum hast du mich denn die ganzen Jahrzehnte warten lassen und willst mir jetzt den Sohn wieder wegnehmen? Wenn ich ihn doch opfern soll, warum schenktest du ihn mir denn dann? Warum hast du denn dann die andere Brücke über den Ismael abgebaut? Warum, warum, warum? Die Fragen haben nicht aufgehört. Nur wird überhaupt keine ausgesprochen. Das ist das Enorme hier. Und das, was mich immer wieder außerordentlich überrascht. Denn der nächste Satz heißt, und Abraham stand des Morgens früh auf, und dann geht's in die Vorbereitungen. Es gibt überhaupt keine Gegenreaktion Abrahams. Haben wir noch in Erinnerung, wie er reagierte, als Gott zu ihm sagt, treibe die Magd aus und ihren Sohn? Da sagt es im Kapitel 21, 11, und die Sache war sehr übel in den Augen Abrahams um seines Sohnes willen. Abraham hat gelernt, der ewige Gott, den er in der Zwischenzeit zum Allmächtigen, zum Treuen, zu dem, der genug ist, kennengelernt hat, das ist der, der ihm die Kraft gibt, solche Gegenreaktionen oder Widerspenstigkeit zu vermeiden. Ich denke, dass wir an der Stelle schon ganz im Anfang uns nur eine Erklärung holen können aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 17 und 18. Er war in dieser Auseinandersetzung mit der Aufforderung Gottes und seinen Gefühlen, und dieser Gefühlsstreit wurde nur überwunden, Vers 18 oder 19, er urteilte, dass Gott ihn, den Sohn, auch wenn er ihn geopfert hätte, wieder aus den Toten erwecken könnte. Also sein Glaube baut an der Stelle auf den Gott, der der Gott der Auferstehung ist, dem alles möglich ist und der das durch die Zeiten hindurch vollführt, was er als der Allwissende geplant hat, der ewige Gott. Abraham muss Isaak in den Tod geben. Wir müssen uns von Zeit zu Zeit diese menschlich-geschichtliche Seite ansehen, ohne direkt ins Geistliche zu übertragen, so wie wir es meist tun. Abraham opfert mit seiner Willigkeit oder in der Bereitschaft zum Opfer die ganze Existenz, seine ganze Existenz, sein ganzes Leben. Denn sein Leben ist oder wird ja nur fortgeführt über seinen Sohn, den Gott als Verheißungsträger bezeichnet hat. Gott hatte gesagt, nicht über den Ismael, sondern über den Isaak soll die Sache weitergehen. Das ist der Erbe. Er opfert seine ganze Zukunft. Er ist sehr alt. Noch ein Wunder, das wäre unwahrscheinlich. Aber Gott ist in der Lage, auch aus den Toten zu erwecken, was ein solches Wunder wäre. Da steht Gott nicht vor dem Abraham und sagt zu ihm, Abraham, ich möchte gerne deinen Verstand haben, dein ganzes Denkvermögen, dein Kopf. Ich will auch nicht dein Geld. Ich will nicht Zeiten deines Lebens zur Verfügung gestellt kriegen. Das hätte der Abraham gern gegeben. Ich möchte deinen Sohn haben. Den gib mir. Und das, was ich noch abschließend hier sagen möchte, was Gott von ihm letztlich fordert und Abraham es auch so begreift, ist, das ganze Vertrauen auf die Verheißungen Gottes muss Abraham opfern. Wisst ihr, was das bedeutet? In einem Buch, was wir vor Jahren mal herausgebracht haben, ist dieses Kapitel überschrieben: Ein Mann stirbt. Und hier stirbt der Abraham einen langsamen Tod. Innerlich. Und sieht über den Tod hinaus doch in seiner Opferbereitschaft den, der die Auferstehung bewirken kann. Er muss ihn in den Tod geben, den Isaak, um ihn von da, Hebräerbrief, quasi im Bild aus den Toten wieder zurückgeschenkt zu bekommen, durch die Auferstehung. Und dann erklärt uns die Bibel das, woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Denn weder die Sarah noch er und sein eigener Leib waren in der Lage, Leben zu schaffen oder Leben weiterzugeben. Nur das aus dem geistlichen Bereich Stammende, das hat Bestand. Und das wird dem Mann hier klar. Wenn er den Isaak opfern muss, dann muss er sogar seine ganzen ihn dauernd belebenden Hoffnungen auf die Verheißungen Gottes opfern. Und die waren groß. Nur eine möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen, Kapitel 18, Vers 18. Abraham wird zu einer großen und mächtigen Nation werden. Sollen doch in ihm gesegnet werden alle Nationen der Erde. Stellt euch das vor, was das bedeutete. Er muss der Verheißung angehangen haben. Das muss für ihn Lebensinhalt gewesen sein. Und darauf hat er sich gestellt, sein ganzes Vertrauen gesetzt. Und die muss er Gott opfern. Er muss alles an sachlichen Stützen für seinen Glauben opfern, damit das Vertrauen, sein Glaube letztlich nur noch an eine Person gebunden ist, an die Person Gottes selbst. Nicht die Verheißungen waren das Entscheidende, sondern dass Gott die Verheißungen gegeben hat. Nicht, dass der Erbe da wäre und durch den Erben große Segensströme fließen könnte, sondern dass Gott selbst dieses Fließen garantieren würde. An die Person Gottes gebunden, an den Charakter Gottes. Und jetzt merkt ihr, warum ich den Vers 21, Vers 33 noch einmal dazu gelesen hatte, wo Gott sich offenbart als der ewige Gott. Es soll alles gebunden sein an die Person Gottes. Ich weiß nicht, ob man überhaupt uns fragen könnte, wärst du zu solch einer Haltung in der Lage? Ich denke, dass diese Sache hier fast einmalig war. Genauso wie die Berufung einmalig war. Denken wir ganz schnell zurück. Geh aus deinem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus. Und wir erinnern uns, was wir voriges Jahr gesagt haben. Geh allein für dich. Was wollte Gott damit? Er wollte ihn an sich allein binden. Und da hat der Lot eine Menge mit, der Abraham eine Menge mitgenommen. An Person, an Hab und Gut die ganze Zeit mitgeschleppt. Und dann hat Gott ihm sogar noch welche dazu geschenkt. Wie hier zum Beispiel den Isaak. Und da hört er es wieder. Du allein, geh mit mir. Du allein an mich gebunden. Wisst ihr, was das ist, Brüder und Schwestern?
Das ist das Wesen des Glaubens. Weder du noch ich können glauben, weil mein Bruder oder meine Schwester glaubt. Mein Glaube muss an den Herrn Jesus, an Gott, diesen Gott, den ewigen Gott gebunden sein. Sonst ist das kein Glaube. Jedenfalls keiner, der durchhält. Und das ist auch gleichzeitig das Wesen der Berufung Gottes. Gott beruft nicht zunächst mal zu irgendetwas, sondern für sich. 1. Korinther 1,9 sagt, in die Gemeinschaft seines Sohnes berufen, an den Sohn und damit an ihn selbst gebunden. Darum geht es. Und deshalb, Abraham, musst du fast, man wagt es kaum zu sagen, dich trennen von deinem Sohn. Es sind 3 Tage gewesen, die Abraham gereist ist von Beersheba bis nach Moria. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Zeit für ihn eine sehr, sehr schwere Zeit gewesen ist. Er ist zwar sofort gegangen, aber er wusste nicht, wie er da rauskommen sollte. Nur das eine, und das kennzeichnet den Glauben dieses Mannes, das wusste er. Er wusste, dass Gott ihn da rausbringen wird. Dass Gott ihn darüber bringen wird. Dass Gott den Ausweg weiß. Und das wird ganz deutlich im zweiten Teil des Verses 5. Da sagt er zu seinen Knechten, bleibt ihr hier, ich und der Knabe werden bis dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Haben wir beachtet, da steht nicht, wir werden dorthin gehen und ich werde ihn opfern und dann zu euch zurückkehren. Sondern hier steht anbeten. Opfern und anbeten ist da bis zu diesem Augenblick für die Männer des Alten Testamentes fast identisch. Wenn ich anbete, huldige ich. Das haben wir schon mal gelesen. Und das bedeutet, dass ich selbst meine Ehre und all das, was mich groß macht, opfere, um ihm zu gefallen. Und das hatte Abraham gewusst. Und er wusste auch aus Glauben an den ewigen Gott, dass er seinen Sohn wieder mit zurückbringen würde. Aber wie, das wusste er nicht. Und nun kommt dieser schwere Weg nach Moria. Ein unendlich schwerer Weg ist das gewesen. Moria heißt, ist das Land ja, wie uns die Bibel hier sagt, der Herr wird ersehen. Und da gibt es einen Berg, und den Berg wollte Gott ihm zeigen. Und da sollte er den Altar bauen und seinen Sohn opfern. 3 Tagesreisen entfernt, eine lange Zeit. Und welche Gespräche mögen da geführt worden sein? Zumindest zwischen dem Vater und dem Sohn, denn Isaak war keiner, der nicht fragte. In Ehrfurcht zwar fragte, aber fragte. Und als er aus dem Philisterballand kam, von Beersheba her, da kann man, wie ich mir habe sagen lassen, diesen Berg von Ferne schon sehen. Übrigens wird dieser Berg noch einmal erwähnt in der Bibel. Und das in 2. Chroniker 3. Da wird er genannt als der Tempelberg, auf dem Salomo später den Tempel errichtet. Diese Begegnungsstätte des Volkes Israel mit seinem Gott. Und das wieder ist der Platz, den David, der Vater des Salomo, gekauft hat. Von der Tenne, eine Tenne, wo Getreide gedroschen worden ist, gekauft hat als vorbereitenden Platz für den Bau des Tempels. Und für mich wurde wichtig, als ich die Geschichte noch einmal in der Vorbereitung las, wie David da gefühlt hat. Wir wissen, dass David unter der Strafe Gottes wegen des Hochmuts der Volkszählung stand. Und nun reagiert Gott und da sieht er plötzlich, als David da hinausgeht, wo dieser Engel des Herrn wirkt und umbringt, da sieht er den Engel des Herrn, das Schwert gezückt. Und da spricht er zu ihm, halt, halt, was tust du da? an diesen Schafen, den Leuten? Die können doch gar nichts dafür. Ich bin es, der gesündigt hat, der an der Stelle schuldig geworden ist. Das Herz eines Hirten, verbunden mit dem Schuldbekenntnis, bringt ihn dazu, so vor Gott zu stehen und ihm zu sagen, ich will dir hier, er sagt es seinem Sohn Salomo, einen Tempel bauen. Und es wurde tatsächlich dort geopfert und geräuchert. Und später wurde der Tempel da gebaut. Und dann im Verlauf der Geschichte Israels wurden dort unzählige Lämmer geschlachtet, geopfert für Sünde, als Brandopfer, als etwas, was Gott ehren sollte, aus den verschiedensten Gründen. Und wenn wir voraussehen direkt, dann gibt es einen Hügel, der diesem Berg gegenüber liegt. Und auf dem Hügel, da steht ein anderer Altar, das Kreuz. Und da stirbt das Lamm Gottes. Abraham geht gehorsam, macht sich auf, spaltet Holz, bereitet sich und geht dann mit seinem Sohn. Alle Stationen werden geschildert. Beide gehen miteinander, zweimal wird das betont. Beide sprechen miteinander, Verse 7 und 8. Und im Vers 7 kommt dann die große, große Frage, mein Vater, hier ist das Holz, du hast dieses glühende Scheit, aus dem du Feuer machen kannst, und das Messer, das Opfergerät in deiner Hand. Wo ist das Schaf zum Brandopfer? Brüder und Schwestern, das ist wieder eine von diesen großen Fragen, die sich durch die gesamte Heilsgeschichte ziehen. Als Isaak diese Frage hier stellt, da geht er auf den augenblicklichen Situationswert ein. Aber das ist die Frage, die letztlich sich immer gestellt hat. Wir wissen, dass sich für den Isaak der Widder hinterher als Stellvertreter oder Ersatz findet. Aber dann ist die Frage nicht beantwortet. Denn diese Frage, und das ist hier das ganz Neue, und wir begegnen der Antwort gleich noch einmal von einer anderen Seite her, diese Frage beschäftigt sich nämlich mit der Vergebung. Bisher ist in dem Alten Testament bis zu der Stelle von Vergebung nie die Rede. Wo ist das Schaf zum Brandopfer? Es muss ein Schaf her. Das kannten sie vom Abel schon, der erkannt hatte, ich brauche ein Lamm oder ein Schaf, was für mich und meine Schuld und Sünde stirbt. Das zieht sich durch die Geschichte all der Glaubensmänner hin. Und am meisten und am intensivsten und am dringendsten, weil er die Not des Sünders oder der Sünder der Menschen kennt, hat diese Frage Gott gestellt. Wo ist das Schaf zum Brandopfer? Und dann geht es hin bis in die Situation am Jordan, wo plötzlich der Johannes steht und sagt, das, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Isaak spricht etwas an, was Gott weiß. Und ich denke, was Abraham hier aufgegangen ist, zumindest später, als er den stellvertretenden Widder als Opfer opfert. Dann baut Abraham den Altar. Dann bindet er den Sohn, legt ihn auf das Holz und die Bibel sagt, opfert ihn. Die Geschichte selbst sagt, dass der Engel des Herrn einspringt und sagt, halt, jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Tu dem Kind nichts Übles an. Ich weiß, dass du ihn mir nicht vorenthalten hast. Aber Gott erkennt an, du hast ihn mir geopfert. Vers 18. Darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Es ist ein Faktum. Er hat ihn geopfert im Blick auf den Gott, der die Auferstehung ist. Und in Hebräer 11, Vers 19 wird es uns genauso gesagt. Er hat ihn
geopfert. Nun gibt es natürlich Parallelen zwischen dem Weg Gottes. Ich habe eben gesagt, dass das von uns ja sehr oft angewendet wird auf das Heilshandeln Gottes mit seinem Sohn, wenn er mit dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes, das stellvertretende Opfer stellt. Gibt es Unterschiede und Gleichheiten in dieser Geschichte hier? Abrahams Geschichte und der Gottes Geschichte. Und es ist ganz kurz gut vielleicht, wenn wir es ganz kurz einmal uns vor Augen führen. Beide, Gott der Vater und der Sohn, bereiten den Plan vor. Hier ist kein Befehl vorhanden, opfere ihn mir. Später heißt es, anders als der Plan zur Ausführung kommt, du opferst dich für die Sünde mir gegenüber, als dem, der das Richten tut. Beide aber bereiten in Übereinstimmung den Plan vor. Sie wissen, dass ein Lamm nötig ist und sein wird. Und dann suchen sie, und der Vater sucht. Und dann ist plötzlich einer da und sagt, hier bin ich. Abraham, hier bin ich. Isaak, hier bin ich. Gleiches. Und nun gehen sie. Damals die beiden, zur Lebzeit der Herr Jesus mit seinem Vater. Und er trägt das Holz. Sein Kreuz tragend geht er hinauf nach Golgatha. Auf Isaak legte er das Holz. Beide gehen miteinander. Und der Herr Jesus und Gott der Vater, beide müssen es sagen. Ich mache mein Angesicht wie einen Kieselstein. Hart, damit mich meine Gefühle und mein Schmerz nicht überwältigen und das, was nötig ist, dadurch aufgehoben wird. Beide sind eins. Hier haben wir einen Unterschied. Beide in der Abrahamsgeschichte sind eins in dem Willen zur Erfüllung des Plans. Hier sind sie wesensmäßig eins. Der Vater und ich sind eins. Und deshalb leiden beide die ganze Zeit über. Isaak leidet auf dem Weg noch nicht, höchstens durch die Ungewissheit. Beide beim Herrn Jesus und dem Vater wissen um das Ende. Sie kennen die Prophetie, Schwert, erwache wieder meinen Hirten und der mein Genosse ist. Und sie wissen genau, dass es nicht anders gehen können wird, als wie es der Apostel Paulus später in 2. Korinther 5, 19 ausdrückt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Er gibt sich selbst in der Person seines Sohnes als Opfer in den Tod. Diese Frage, die lässt mich nie los. Ich habe sie mir dick eingerahmt hier in meiner Bibel. Wo ist das Schaf zum Brandopfer? Beide wissen, der Vater und der Sohn, es gibt keinen Ersatz. Abraham findet Ersatz. Und das ist etwas Wunderbares. Beide aber kennen auch die Auferstehung. Nur Abraham wusste von der Auferstehung. Was wird Isaak gedacht haben, als der Vater ihn band, auf den Altar legte, das Messer schwang in der Bereitschaft, ihn zu opfern? Ich denke, dass das sein ganzes Leben geprägt und gekennzeichnet hat. Er war von dem Augenblick an der geopferte Erbe. Und damit war das ganze Erbe, was in ihm Anfang nehmen würde, letztlich Gott geopfert. Gott schenkt es und der Glaube gibt es ihm zurück.
etwas Geopfertes. Was ist geopfert? Die ganzen Verheißungen. Die ganze Tatsache, die wir in Kapitel 18 gelesen haben. Alles wird Gott zurückgegeben. Etwas gewaltig Großes. Ich weiß nicht, wie Abraham reagiert hat, als Gott eingreift und sagt, ich weiß nun, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn mir nicht vorenthalten hast. Er nimmt den Widder und opfert ihn. Aber ich bin ebenso davon überzeugt, dass einmal eine unendliche Erleichterung über ihn gekommen ist. Aber auf der anderen Seite er fast zusammengebrochen ist. Und da kann ihn nur einer halten. Dieser ewige Gott, der sich gerade ihm vorher, vor 3 Tagen, erneut gezeigt hat. Und deshalb gibt er dem Ort, Vers 14, den Namen, der Herr wird ersehen, Yahweh Jireh. Man kann dieses Wort auf eine zweifache Weise übersetzen. Einmal kann man es übersetzen, man wird geschaut. Das heißt, an diesem Ort, dieser Art von Prüfung, da bleibt nicht die geringste Regung des Herzens für Gott undurchschaubar. Alles ist vor ihm aufgedeckt. In dieser Prüfung sieht er jede Faser meines Herzens. Er sieht jedes Motiv, er sieht jedes Gefühl und jeden Schmerz, die Liebe zu Gott. Wie den Zweifel, ist das richtig, was du da von mir forderst? Man wird geschaut. Das ist auf der einen Seite fordernd und betont die Heiligkeit Gottes, auf der anderen Seite überaus tröstlich, weil er eben doch auch der Gott des Erbarmens ist, der die Liebe im Herzen sieht und wertet. Und man kann es auf die andere Weise übersetzen, dass man, wie wir das meist tun, dass wir es beziehen auf den Widder, der als Ersatz sich finden lässt. Er sorgt für Ersatz. Und das hat er hier getan. Und das konnte er bei der Opferung seines Sohnes auf Golgatha nicht tun. Abraham, so erinnerten wir uns in diesen Tagen schon zweimal, davon heißt es in Johannes 8, Vers, in den 50er Versen, ich glaube 56 oder 58, sah meinen Tag und freute sich und frohlockte. Darf ich bitte noch eine andere Erklärung, als wir sie bisher gegeben haben, neben die gegebene stellen? Wir haben sie bisher bezogen auf den Tag des Herrn Jesus, das heißt auf den Tag, wo er verherrlicht ist als der Erbe der Verheißung, der Same herausgestellt ist. Aber ich denke, wir können es auch beziehen, und das scheint mir hier an der Stelle ganz sicher auch fast im Vordergrund zu stehen, auf Golgatha. Abraham sieht Moria und hinter Moria Golgatha. Er sucht nach dem, der für den Sohn sterben könnte, und es gibt keinen. Nur weiß Abraham genau, der Widder genügt nicht, um Vergebung zu bewirken. Unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegtun. Da muss ein anderer sterben, ein Vollkommener, ein Reiner, der Sohn Gottes selbst. Und das sah der Abraham auch. Diesen Tag, und er freute sich, dass endgültig ein solch wunderbarer Stellvertreter gefunden werden würde. Und dann hat nun der Engel des Herrn, und wir wissen ja, dass das unser Herr und Heiland Jesus Christus selbst gewesen ist, immer wenn Gott handelnd in Aktion tritt, dann steht das da im Alten Testament. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, dass weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deinen Samen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist.
und dein Same wird besitzen das Tor deiner Feinde, und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Hier bekommt also Abraham den höchsten denkbaren Segen. Er geht über das alles hinaus, was Gott ihm vorher an Verheißung, segnender Verheißung zugesagt oder versprochen hat. Und das ist mir sehr wichtig geworden. Wir müssten einmal, das könnt ihr nachher mal in der Stille tun, vergleichen, wie die anderen Segensaussagen aussehen. Da heißt es, ich werde dich segnen, ich werde dich mehren. Und wo diese Begriffe hier wieder gebraucht werden, da wird immer noch eine Steigerungsform draufgesetzt. Ich werde dich sehr mehren und ich werde dich reichlich segnen. Das heißt also, höher geht's nicht. Gott gibt seinen ganzen Reichtum und die ganze Fülle für die totale Hingabe des Sohnes, des Trägers der Verheißung, dafür, dass du dich ganz an mich gebunden hast, Abraham. Und das bekräftigt Gott mit einem Schwur. Ich schwöre bei mir selbst. Jedem von uns, der bei der Betrachtung des Hebräerbriefs dabei war, fällt ein, wahrscheinlich jedenfalls ein, wie doch in Kapitel 6 sehr deutlich zwei Garantien uns vor Augen geführt werden für die Sicherheit der Glaubenden. Das ist einmal das Wort und einmal der Schwur Gottes, der in Bezug auf die Erfüllung der Verheißungen gegeben wird und Bezug nimmt auf diese Geschichte hier, die wir hier vor uns haben. Und der Hebräerbrief beschreibt nun diese Ausführungen und sagt, Gott hat sich durch einen Schwur bei sich selbst, weil er gar keinem Höheren schwören konnte, gebunden. Und hat diesen Schwur als Bestätigung oder Verstärkung seines Verheißungswortes gegeben. So haben wir, kommt nun die Schlussfolgerung, darin eine Absicherung, dass sie bis in den Himmel hineinreicht, wie ein Anker. Etwas gewaltig Großes, was man auch nicht überbieten kann. Aber ich frage mich, ob der Abraham das schon so verstehen konnte. Ich glaube kaum, aber etwas hat er verstanden. Und das ist diese Aussage, ich schwöre bei mir selbst. O Brüder und Schwestern, ich habe es vorhin schon zweimal betont. Der erste Auftrag Gottes an Abraham war, komm heraus und geh ganz für dich allein mit mir. Du allein mit mir. Und die zweite Aussage, hier gerade bei dem Isaak, komm weg von deinem Sohn, ganz allein mit mir. Und das wird bestätigt durch die Aussage, ich schwöre bei mir selbst. Als Abraham hört, dass Gott bei sich selbst schwört, da weiß er sich bestätigt. Ich bin ganz allein bei dir jetzt. Der Sohn ist da. Den Sohn wirst du nehmen. Du wirst ihn zu diesem Verheißungsträger, wie du versprochen hast, machen. Du wirst über ihn all deine Versprechen einlösen. Und letztlich gibt es einen, in dem alle Versprechungen dann ihre letzte Erfüllung finden. Jesus Christus, dem Samen Abrahams. Und in ihm, auch daran haben wir uns schon erinnert, sind alle Verheißungen Gottes. Ja und Amen. Gebunden nur an ihn finden wir die Erfüllung der Verheißungen in diesem wunderbaren Herrn. Wir haben hier noch die anderen Begriffe oder Bilder, die uns etwas von dem Segen verdeutlichen sollen. Die Nachkommen sollen sein wie der Staub, so hieß es bei der ersten Staub der Erde. Den kann man nicht zählen, den kann man nicht in numerischen Einheiten fassen. Außerdem ist er etwas, was das Dunkle
erdgebundene, materielle symbolisiert, was uns hier mit diesem Bereich der Finsternis verbindet. Das kann man, wenn es um die Verheißung geht, die sich auf den Erben bezieht, nicht mehr aufgreifen. Und deshalb wird das auch hier nicht wiederholt mit dem Staub. Hier kommen zwei andere Bilder, Karl hat sie uns heute Morgen ja schon genannt, der Sand und die Sterne. Sand als Bild für die Nachkommenschaft aus Israel, Sterne, das ist das Bild für das leuchtende Element im Gegensatz zu Staub, Bild für das dunkle Element, das, was geistliche Nachkommenschaft selbst bedeutet. Aber über das alles hinaus gibt es den einen, den, in dem die Verheißungen alle ihre Erfüllung letztlich finden, der das Tor seiner Feinde besitzen wird. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Hier in Zion ist er. Von Zion wird das Gesetz ausgehen. Von Zion geht ein Strom aus, ein Strom des Segens für alle, die die Segen haben möchten. Warum alles? Weil du meiner Stimme gehorcht hast. Wie unmodern ist der Begriff des Gehorsams heute geworden. Hier merken wir, wie aktuell er für Gott ist, wie bedeutsam er für Gott ist. Und deshalb kehrt Abraham auch nach Beersheba zurück, zu dem Eidbrunnen, und wohnt da selbst. Das heißt, er hält sich dort auf, nicht nur wie vorübergehend, sondern er lässt sich dort nieder, wo der ewige Gott ihm begegnet ist. Brüder und Schwestern, diese Geschichte, die uns allen sehr, sehr gut bekannt ist, viele von uns werden manchen Dienst darüber getan haben. Wie oft haben wir sie gelesen? Es ist das Wichtigste für mich, und das muss ich euch ehrlich sagen, ich habe viele Mal über die Geschichte schon gesprochen. Es ist das Wichtigste für mich, dass sie uns im Herzen noch einmal packt. Dass es nicht nur für uns Erklärungen von Begriffen sind, sondern dass sie uns im Herzen tief ergreift und uns auf Gott hinweist, der seinen Sohn und in dem Sohn sich selbst uns geschenkt hat, geopfert hat. So wie Abraham vorher mit dieser Tat seinen Glauben bewiesen hat.